Ja, es ist eine Premiere. Wir haben vorgestern festgestellt, ich habe zwar viele Andachten gehalten in Jugendkreisen und so, aber noch nie im Gottesdienstkontext. Also es, und ich finde es ganz spannend, weil es ist die Gemeinde, wo ich groß geworden bin. Genau. Es gibt aber ein paar Gesichter, die ich nicht kenne. Deswegen, ich bin jetzt Chilia, die Frau vom Xavier, der hier schon ein paar Mal gepredigt hat. Ich komme ursprünglich als Kind aus dieser Gemeinde hier, bin Sozialarbeiterin, 32 Jahre alt, habe auch Theologie studiert und freue mich auf heute. Genau. Das Thema, das ich mitgebracht habe, ist der Dreibein des Glaubens. Aber nicht irgendein Dreibein, Dreibein des Glaubens. Die Frage ist, was heißt das jetzt? Was bedeutet das? Damit wir verstehen den Bibeltext und was ich nachher noch sagen will, gehen wir erstmal auf das Dreibein ein. Warum ein Dreibein, kein Einbein, kein Vierbein? Habt ihr eine Ahnung? Nee. Okay, ich gebe mal euch einen Tipp. Also ich habe einen Bekannten, der hat in der USA Film und Fotografie studiert. Und er hat gesagt, es gibt mehrere Gründe, warum drei Beine, aber einen ganz, ganz triftigen Grund. Und ich finde es cool, dass Detlef heute da ist, weil ich war auch Ranger und Detlef war Stammleiter von uns auch hier. Und immer, wenn wir was gebaut haben, sei es für die Kote oder für den Eingangstor, haben wir immer drei Beine benutzt. Warum? Für die Stabilität, genau. Also es gibt... Dann müsst ihr für mich weiter drücken. Genau, also einmal für Stabilität. Ein Dreibein steht stabil auf jeder Oberfläche. An der Schräge, bei Stufen. Für die Effizienz ist weniger Material. Man kann Kosten sparen. Und es ist leicht einzustellen. Und ich habe auch nochmal, damit wir es vor Augen haben, mein Stativ mitgebracht. Und ich habe schon geschummelt, ich habe schon eingestellt. Es kann perfekt stehen hier. ich lasse das auch extra stehen, damit ihr das Bild die ganze Zeit im Hinterkopf behält. Seht ihr das da? Sonst nehme ich eine andere Treppe. Jetzt könnt ihr es gut sehen, gell? Genau. Wir kommen nochmal darauf zurück. Passend dazu habe ich drei Geschwister mitgebracht. Also nicht Liebe, Glaube und Hoffnung oder die anderen ganzen christlichen Wörter, die im Dreierspann in der Bibel zu finden sind, sondern ich habe Maria, Martha und Lazarus mitgebracht. Und ich möchte ein bisschen über die was erzählen. Also, wo kommen sie her? Die kommen aus Bethanien. Ruhig nächste Folie, das war alles richtig. Bethanien, das ist näher Jerusalem. Für die Bibelkenner, die die Karten in ihrem Kopf schon eingepflanzt haben, wenn ihr euch Jerusalem vorstellt, rechts davon. Da ist Bethanien. Sie sind richtig gute Freunde mit Jesus. Ja, Jesus ist ein oft gesehener Gast bei denen zu Hause. Und was wir von denen lernen können, sind interessante Merkmale. Es ist spannend zu sehen, wie die Begegnung mit Jesus sie quasi in ein Wachstum reinbringt, wo sie sich verändern. Und inwieweit das ist, gucken wir uns heute an. Ich habe erzählt, ich bin Sozialarbeiterin. Ich werde so ein paar Sozialbegriffe reinhauen, wie Wachstumsbereich, Stärke, Ressourcen, orientiert. Das ist leider in meinem Vokabular drin. Wenn man 8 Jahre in der Jugendhilfe arbeitet, kommt das ganz raus. Aber ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, Jesus, wenn er heute in unserem Zeitalter lebt, wäre er auch Sozialarbeiter. Genau. Also, ja, Ich habe drei Bibeltexte mitgebracht. Der erste ist Lukas 10, 38 bis 42. Und wir lesen die drei Texte einmal durch, damit jeder von uns die Geschichte im Hintergrund hat, bevor wir darüber reden. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihn zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eins. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Kurze Erklärung: In Israel, heute im Orient in manchen Teilen auch noch, hat man so kleine Minitische, so wie bei den Japanern. In Asien findet man das. Und wenn man sich an den Tisch gesetzt hat, waren die Füße hinten. Und Maria hat dahinter gesessen, also sie saß in zweiter Reihe. Sie saß nicht mit am Tisch. Das braucht man so ein bisschen fürs Verständnis, was wir noch gleich noch mehr erfahren werden zu. Ja, Johannes 11, 21, 32 lesen wir wieder von den Geschwistern. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Maria. Ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt dich rufen, sagt sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Und Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief: Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Beim Anblick der weinenden Frauen und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er: Wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten: Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesus' Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden. Und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er denn nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Dann gibt's einen Sprung, wir überspringen die ganze Auferstehungsverse. Danach rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus, der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Und dann lesen wir noch in Johannes 12 noch etwas. Bisschen gekürzt von mir. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte 1,5 Liter echt kostbares Nadeöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihren Haaren. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da beschlossen die führenden Priester auch Lazarus zu töten, weil seinetwegen so viele Juden nach Bethanien gingen und daraufhin an Jesus glaubten. 4 Text, aber es ist eine inspirierende Geschichte. Und voll mit Merkmalen, was die Geschwister ausmacht. Ganz spannend. Und wir werden jetzt auf die Einzelnen eingehen, was deren Stärken sind, deren Herausforderungen und woran sie gewachsen sind. Und wir fangen mal mit Martha an, weil von ihr lesen wir am meisten. Martha, die Dienende. Wir haben gelesen, dass sie gastfreundlich ist. Jeder kannte sie in ihrem Dorf. Gastfreundschaft, sie war voller Tatenkraft, Fürsorge, kümmerte sich um jeden, machte sich auch Sorgen auf der anderen Seite. Und das ist so typisch orientalische Frau. Die, die meine Mutter kennen, die wissen, da war immer die Tür offen. Und so war auch Martha. Martha führte den Haushalt. Sie kümmerte sich um alle Bedürfnisse der Bewohner, der Gäste, der Nachbarn. Wenn jemand krank ist nebenan, kocht sie eine Suppe, bringt sie vorbei. Wenn jemand Hilfe braucht, ist sie sofort an erster Stelle. Das ist so auch die Gastfreundschaft, die wir in Europa kennen. Aber wenn wir tiefer uns das angucken, würden wir wahrscheinlich als Europäer, und da zähle ich mich auch zu, gewissermaßen ist ein bisschen übertrieben, vielleicht auch übergriffig verstehen. Weil der große Maß an Art der orientalischen Gastfreundschaft übertrifft das noch mehr. Wir in Europa, wir verabreden uns. Vielleicht auch für eine gewisse Zeit verabreden wir uns. Jemand hat mir mal gesagt, Achea, Knigge, nach 2 Stunden musste gehen. Das ist so die europäische Gastfreundschaft, so der Standard. Natürlich, es gibt alles, was auch noch was darüber hinausgeht. Aber bei den Orientalern ist das anders. Bei den Juden war das anders. Es gibt keine Vorverabredung. Du kannst einfach kommen, klopfen, reingehen, hi, setzen. Essen ist gedeckt. Es ist immer zu essen da. Genug für alle. Nicht nur für die 3-köpfige Familie, sondern am besten für die 10 Leute, die nebenan auch noch wohnen. Und das wird alles mit Freude gemacht. Das ist Martha. Das ist ihre Prägung, ihre Geschichte, ihre Umgebung, die das bringt. Savi und ich, wir sind so ähnlich. Wenn wir zu Gast sind bei jemandem, sagen wir, hey, wir fühlen uns wohl, ihr müsst uns rausschmeißen. Wir sind nicht beleidigt. Das ist unsere Prägung. Und wir lesen, dass sie Herausforderungen hat mit Sorge. Aus dieser Sorge heraus, dass sie nicht das leisten kann an Gastfreundschaft, was üblich ist, sagt sie, Jesus, was ist da mit meiner Schwester? Die muss mir helfen. Das ist unsere Prägung. Alle Frauen aufstehen, los geht's, wir kochen. Wir bedienen. Und sitzen nicht da bei den Männern mit am Tisch oder in zweiter Reihe. Und Jesus sagt was ganz Interessantes. Und das ist genau das der Punkt, wo Martha gefordert wird, sich zu entwickeln, zu wachsen. Und zwar, was sagte Jesus nochmal zu ihr? Er sagt, ich sehe deine Sorge, ich sehe deine Unruhe, ich nehme das wahr. Aber das ist gerade nicht notwendig. Gerade ist was ganz anderes, was wichtig ist. Lass dich nicht von deiner Prägung antreiben, Dinge zu tun, die gerade nicht notwendig sind. Deine Schwester hat das erkannt. Und sie hat sich für das Bessere entschieden. Und zwar sich nicht ihrer Prägung hinzugeben und aus ihrer Prägung zu handeln, sondern sich hinzusetzen und zuzuhören. Als wir sehen, Martha von ihrer Prägung, von der Gesellschaft, von ihrem Umfeld wird sie geleitet. Und das soll sich ändern. Das ist ihr Wachstumsbereich, ihre Kampfzone. Sagt man so schön, wo man sich entwickeln muss, sonst kommt man in die Todeszone, wenn man das nicht schafft. Und Jesus fordert sie da auf. Und dann kommen wir zu Johannes 11, wo eine Zeit vergangen ist. Ihr Bruder ist gestorben, sie ist am Trauern, er ist seit 4 Tagen begraben und der gute Freund, der richtig gute Freund, der Lazarus geliebt hat, kommt zu spät. Und Martha rennt raus und spricht mit ihm. Wir sehen an dieser einen Stelle, wo es heißt, wo sie sagt, ja, mein Bruder wird auferstehen am letzten Tag, wo die Toten auferstehen werden. Das ist jüdische geistliche Prägung, geistliches Verständnis. Martha hat dieses Verständnis und es soll in einer gewissen Weise ja auch Hoffnung geben in der Trauer. Aber ganz ehrlich, wenn wir ehrlich auch zu uns selbst sind, wir, die in der Gegenwart leben, haben da jetzt nicht so viel Trost da drin, ne? Wenn wir wissen, ja, wir werden ihn wiedersehen. Für uns ist es jetzt anders. Wir haben Jesus, wir wissen, was genau passiert. Im Judentum, ja, die werden beim Tag der Toten auferstehen, aber der Messias ist noch nicht gekommen. Und diese ganze Geschichte, was alles hätte passieren müssen, noch ist noch nicht passiert. Das heißt, diese Hoffnung, die eigentlich da sein sollte, ist nicht so da. Und Jesus fordert sie trotzdem auf, ihr Herz sich verändern zu lassen. Er sagt zu ihr, vertraust du mir, glaubst du an mich? Und das ist der Punkt, das ist der Höhepunkt ihrer Wachstumsphase, wo sie sagt, ja, ich glaube. Ich lese mal vor, es ist Vers 27. Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und ab dem Punkt beginnt ihr Glaube. Ab dem Punkt kann sie freimütig dienen, was wir in Johannes 12 lesen, weil was macht sie? Sie dient wieder. Sie ist wieder gastfreundlich. Sie macht alles, was sie vorher auch gemacht hat, nur aus einer ganz anderen Haltung. Auf einmal ist es egal, was ihre Schwester macht. Es ist egal, was die anderen Frauen machen. Sie macht das, was in dem Moment gerade das ist, was sie tun soll, weil sie Gott in ihrem Leben hat und sie an ihn glaubt und sagt, ich möchte das tun, was du für mich erbetet hast. Ich möchte mich nicht mehr von meiner Prägung leiten lassen. Das zu Martha. Jetzt kommt Maria. Maria, die Lernende, so habe ich sie getauft. Was sind ihre Stärken? Geistliche Aufnahmebereitschaft, Treue, Aufmerksamkeit und Weisheit. Wo habe ich das denn gelesen? Die hat doch nur in zweiter Reihe gesessen. Ja, genau in dem Text. Wir lesen in den Text, ich scroll mal kurz hoch, damit ich es perfekt für euch rausfiltere. Also, sie setzte sich zu den Füßen des Herrn und hörte. Das macht man, weil man Bock drauf hat. Wer möchte bei dreckigen Füßen sitzen? Ich nicht. Aber sie ging hin, setzte sich in zweiter Reihe. Also ich weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt. Das sind Füße, die 3-4 Kilometer durch Staub und Dreck gelaufen sind, durch die Pferdekacke an der Straße. Die riechen nicht mehr so nice. Klar, die wurden ein bisschen gewaschen vorher, bevor man ins Haus geht, damit die Kacke und alles nicht dran ist. Aber die sind noch nicht so ganz sauber. Und die miefen. Da sitzt sie. Weil sie möchte. Sie ist wissbegierig. Sie hat Aufnahmebereitschaft. Und zwar, sie möchte diese Geistlichkeit, alles, was Jesus ihr erzählt, verstehen. Sie möchte zuhören. Geistliche Aufnahmebereitschaft. Treue Aufmerksamkeit. Muss man haben, wenn man zuhören möchte und komplett ausblendet, was die Prägung sagt, dass ich meiner Schwester helfen muss. Nein, ich möchte hier treu sein. Ich möchte hier sitzen und zuhören. Und Weisheit. Jesus hat das jetzt gesagt in der Stelle. Sie hat sich für das Bessere entschieden. Sie hat also schon eine gewisse Weisheit, um zu verstehen, dass ich mich nicht von meiner Prägung leiten lassen soll. Sie hat schon verstanden, dass es weiser ist, dem Wort zu lauschen vom Meister, von Jesus, als zu arbeiten an der Stelle. Sie ist wie ein trockener Schwamm, der lernen möchte, der aufsaugt. Aber was ist ihr Wachstumsbereich? In Johannes 11 lesen wir von einer stummen Resignation. Auch wieder so ein Fachwort. Die hören, Jesus ist auf dem Weg. Zwar 4 Tage zu spät, der ist schon in der Erde, der Lazarus, aber Jesus kommt. Martha springt auf, rennt raus, noch vor die Dorfmauern, um ihm zu begegnen. Maria, von der wir vorher gelesen haben, die wissbegierig ist, lernen möchte, sich in die zweite Reihe setzt, bleibt zu Hause. Sie bleibt zu Hause und macht nichts. Sie ist stumm, resigniert. Wir sehen nichts mehr von dieser Aufnahmebereitschaft, von dieser Loyalität, diese Treue, die Aufmerksamkeit. Da ist gerade gar nichts. Erst als ihre Schwester kommt und sagt zu ihr, der Meister ruft dich, springt sie auf und geht. Weil sie hat noch diese Weisheit, die trotzdem in ihr drin ist. Auch wenn man resigniert, weiß man schon, was richtig ist. Man kämpft dagegen an. Das ist so ein Kampf in sich selbst. Und sie rennt raus. Sie rennt zu Jesus. Und je nachdem, wen man fragt, hören eine, dass sie Jesus Vorwürfe macht. Wärst du da gewesen, wäre mein Bruder nicht tot. Ich lese daraus eine aufrichtige Abhängigkeit. Sie hat verstanden, ich bin abhängig von dir, dass ich nicht resigniere, dass ich über diese Trauer irgendwie hinüberkomme, dass mein Bruder tot ist. Ja, wärst du da gewesen, wäre mein Bruder nicht tot. Ich bin abhängig von dir. Ich brauche dich, Jesus. Und in dieser Begegnung greift Jesus ein. Lazarus steht von den Toten auf. Und das löst was in Maria aus. Das ist ihr Wendepunkt in ihrem Wachstumsbereich. Weil danach lesen wir in Johannes 12, was macht sie? Sie salbt Jesus Füße. Und das ist jetzt was ganz, ganz Spannendes. Sie hat verstanden, dass ihre Abhängigkeit zu Gott was Gutes ist. Nicht was Negatives, es ist was Gutes. Und so konnte sie sich verändern. Sie hat gelernt, dass aus ihrem gläubigen Zuhören, ich höre, ich lerne, ich nehme auf, es weitergehen muss in Richtung sichtbare Ausübung, praktischer Gottesdienst. Ihr Wachstumsveränderung war, ich darf nicht nur lernen, ich bin abhängig von Gott und ich möchte in die Praxis kommen. Das ist Maria. Viel gelernt von ihr. Und dann kommen wir zu Lazarus, das lebendige Zeugnis. Von Lazarus lesen wir in diesen Textstellen nicht viel. Aber trotzdem sind da so markante Sachen drin. Also in Lukas 10 lesen wir eigentlich nichts. Der wird nicht einmal erwähnt. Aber wir wissen, er saß mit am Tisch. Er ist ein guter Freund, ein Schüler, so wie die Jünger. Er hört zu, er lernt. So diese ganzen Sachen halt. Diskutiert vielleicht sogar mit Jesus am Tisch, weil er was nicht versteht. Und dann stirbt er. Ja, er stirbt und wird wieder auferweckt von Jesus. Er wird dadurch ein lebendiges, wandelndes Zeugnis. Wir lesen in Johannes 12, was die Auswirkung davon ist, dass er lebendig geworden ist. Die Juden kamen, wollten sehen und fingen an zu glauben. Wie habe ich es hier geschrieben? Ja, wandelndes Zeugnis, er wird zum Zeichen. Lazarus' Praxis, also sein Lernbereich, ist eigentlich, dass er lernen musste, als Schüler zu leben. Ein bisschen anders als Maria. Was bedeutet das, zu leben plötzlich? Und zwar, wie habe ich das hier? Der Wendepunkt war seine Auferstehung, dass er nicht nur ein Schüler ist, ich bin einer, ich laufe mit, ich bin dabei, ich rede und diskutiere und so weiter und so fort, sondern dass mein ganzes Leben, das, was ich mich ausmache, was ich gelernt habe, ein Zeichen wird dafür, dass Jesus in mir lebt. Mein Glauben habe ich erlebt. Das ist das, was Lazarus gelernt hat. Doch was hat das jetzt alles mit einem Dreibein zu tun? Die drei Beine sind dienen, lernen und leben. Erleben. Beim Dienen, Martha, praktische Umsetzung des Glaubens im Alltag. Lass dich nicht von deiner Prägung leiten, sondern lass dich vom Geist Gottes leiten, wo du dienen sollst. Wie du dienen sollst. Reinem Dienen, geistlichen Dienen. Lernen, geistlicher Wachstum durch Aufnahmebereitschaft in einer Abhängigkeit zu Gott. Das ist Lernen. Ich lerne nicht nur, wenn ich darüber rede, wenn ich nur zuhöre, sondern indem ich für mich selbst verstehe, das, was ich lerne, ist in einer Abhängigkeit zu Gott und Gott schleift an mir und das verändert mich und das führt mich in die Praxis. Erleben. Leben. Persönliches Erleben und Bezeugen Gottes Wirken. Also das, was ich diene, das, was ich gelernt habe, wird zu etwas, was aus mir heraussprudelt als Zeichen. Also, das Dreibein. Die sind aber nicht gleich lang. Das ist auch das Tolle an diesem Bild. Wenn ein Bein fehlt, kippt's um. Wenn ich eine Sache dominant habe, so wie hier, lang, kann ich es nur für so eine Stelle benutzen. Ich kann es nicht hier hinstellen. Das wird vielleicht für ein paar Sekunden gut gehen, aber es wird auf Dauer keine Stabilität haben. Es bleibt nicht lebendig, es hat keine Langatmigkeit. Es ist von kurzer Dauer. Martha musste also lernen, dass ihr Dienen von Gott abhängig ist und nicht von ihrer Prägung. Maria wird durch ihre Aufnahmebereitschaft in den praktischen Gottesdienst geführt und Lazarus erlebt am eigenen Leib das Wirken Gottes und wird zum wandelnden Zeugnis. Diese drei zusammen verbunden bringen eine starke Einheit. Ich habe das in drei Punkte untergliedert, einfach nochmal. Die starke Einheit bedeutet, ganzheitlicher Glaube im Dienen, Lernen und Leben bilden zusammen einen stabilen Glauben. Das bedeutet aber auch, wir haben unterschiedliche Gaben. Haben wir. Gott hat jeden von uns unterschiedlich beschenkt. Der eine, dem fällt es leicht zu dienen. Dem anderen fällt es leicht zu lehren. Dem anderen fällt es leicht, auf die Straße zu gehen und ein wandelndes Zeugnis zu sein. Aber wir sind trotzdem zusammen ein Körper, eine Gemeinde, ein Leib Christi. Und wir zusammen gehören dazu als Dreibein. Gegenseitige Unterstützung. Die Geschwister ergänzen sich in ihren Stärken. Habe ich gerade erklärt. Das heißt, wenn es mir leicht fällt zu dienen, aber ich Schwierigkeiten habe, praktischen Gottesdienst zu machen, aber Iris damit gar kein Problem hat, wie wäre es, wenn ich dann hingehe und sage, hey Iris, zeig mir's mal. Hilf mir mal, dass ich in diesen praktischen Gottesdienst reinkomme, dass ich verstehe, wie ich mich da weiterentwickeln kann, dass ich wachsen kann. Jeder Aspekt des Glaubens kann und soll sich entwickeln. Bei jedem unterschiedlichen Tag. Das heißt nicht, dass jeder von uns eine Elite werden muss. Dass alle drei Bereiche perfekt, gleich, lang, super sind. Es bedeutet aber, dass wir verstehen müssen, dass wir zusammen eine Einheit sind. Wie Sozialarbeiter sagen, wir sind ein System. Ein System, und das System kann sich nicht von außen verändern. Es muss von innen verändert werden, und zwar von sich selbst. Das heißt, ich muss an erster Stelle verstehen, woran es ankommt. Der Glaube beginnt mit der Entscheidung, Jesus Christus in sein Leben zu nehmen und nachzufolgen. Und da hört es nicht auf. Wir sind alle darauf herausgefordert zu wachsen, in diesen Wachstumsbereich zu kommen. Und das geht zusammen. Also, ein Bein des Dienens, ein Bein des Lernens und ein Bein des Lebens. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir für jeden von uns selbst, für jeden Einzelnen von unseren Glauben, für unsere Gemeinden, dass dieses Bild von einem Dreibein ein täglicher Begleiter für uns wird. Dass wir verstehen, wo wir wachsen müssen. Das Verständnis, in welcher Bedingtheit, und ich habe extra dieses Wort Bedingtheit, weil die Bedingung ist, dass wir miteinander leben. Dass wir zusammengehören und dass unser Glaube durch unser Dienen, Lernen und Leben wirkt. Dann sind wir eine starke Einheit. Amen.